NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Mit Regine Stünkel. Herzlich willkommen zu unserem Ratgeber ohne Alkohol am Steuer. Morgen ist ja Silvester und viele feiern dann wieder bis tief in die Nacht hinein. Sekt zum Anstoßen und einige Gläser Bier oder Wein gehören ja für die meisten zum Jahreswechsel dazu. Und bei dem einen oder anderen kommen dann auch noch ein paar Schnäpse dazu. Doch wer mit Alkohol im Blut noch fahren will, der gefährdet sich und andere. Alkohol und Drogen gehören neben überhöhter Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen für besonders schwere Verkehrsunfälle. Wie wirkt sich Alkohol auf meinen Körper aus? Zahlt meine Kfz-Versicherung, wenn ich unter Alkoholeinfluss einen Unfall baue? Und kann ich einem Alkoholtester vertrauen? So ein kleines Messgerät nehmen ja einige mit auf die Silvesterparty. Über diese und viele weitere Fragen möchte ich in der kommenden Stunde im Ratgeber mit meinen Studiogästen sprechen. Und dazu begrüße ich nun den ersten Vorsitzenden des Bundes gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr der Sektion Niedersachsen, Helmut Trentmann, und den Geschäftsführer des Bundes gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, auch der Sektion Niedersachsen, Hans-Michael Schmidt-Riediger. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Trentmann, viele haben ja wirklich das Problem, die Wirkung von Alkohol nicht richtig einzuschätzen. Wenn ich nun Silvester ein paar Gläser Sekt oder Bier trinke, inwiefern verändert das denn mein Verhalten im Straßenverkehr?
Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass in der Tat Alkohol und Drogen bei Unfällen, insbesondere bei Getöteten, zu den Hauptunfallursachen gehören. Man kann schlicht sagen, jeder zehnte Getötete, jeder zehnte Verkehrstote ist ein Alkohol- und Drogenopfer. Und außerdem muss man feststellen, dass darüber hinaus die Dunkelziffer auch noch besonders hoch ist.
Also die Zahl ist hoch und das ist wirklich gefährlich.
Es ist besonders gefährlich.
Was gibt es da für Auffälligkeiten, wenn ich ordentlich was getrunken habe und dann noch im Auto bin?
Ja, wenn es um das Verhalten geht, ob ein Glas oder zwei Glas Bier oder Sekt, grundsätzlich mindert Alkohol die Verkehrstüchtigkeit. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das auch, man muss sich das vorstellen, schon ab 0,3 Promille der Fall. Und schon dort sind erhebliche Einbußen der Leistungsfähigkeit festzustellen.
0,3 hat man ja auch schnell, ne?
Also 0,3 hat man schnell, da kann man auch schon bei einem kleinen Gläschen Wein hingelangen und dann sind eben körperliche Auswirkungen, aber auch psychische Auswirkungen feststellbar. Das Reaktionsvermögen, die Aufmerksamkeit, man wird müde, das Sehvermögen, der berühmte Tunnelblick, die Hell-Dunkel-Anpassung ist ein großes Problem.
Was heißt das? Ich kann nicht mehr richtig meine Augen gut drauf einstellen, wenn es plötzlich dunkel wird?
Ja, es kommt ein Autofahrer entgegen und plötzlich fühlt man sich geblendet. Das ist natürlich möglicherweise wirklich der Fall, aber insbesondere fühlt man sich geblendet aufgrund des genossenen Alkohols. Und die psychischen Auswirkungen, wir alle wissen, die Selbstüberschätzung spielt eine Rolle und man wird leichtsinnig und enthemmt und die Kontrolle wird ein bisschen verloren.
Also all das ist nicht gut für den Straßenverkehr. Herr Schmidt-Riediger, nun kenne ich das ja auch aus dem Freundeskreis, dass da abends mal gerne gesagt wird, ach komm, ein, zwei Gläschen Bier oder ein Glas Wein, das kann ich ruhig nehmen und bin noch verkehrstüchtig. Sieht das denn so aus? Kann ich das machen oder sollte ich das wirklich auch sein lassen?
Einen Richtwert gibt es eigentlich nicht und wenn Sie uns als Fachleute fragen, wir sagen natürlich, es wird kein Glas Bier oder Wein getrunken. Das hängt schon damit zusammen, dass Bier um die 5% Alkohol hat und Wein und Sekt weit über 10% haben kann. Im Regelfall ist ein Glas Bier oder ein Glas Wein eigentlich ungefährlich, denn die Grammzahl Alkohol kann den Promillewert von 0,3 gerade so vielleicht erreichen oder etwas darunter bleiben. Aber schon das zweite Glas ist zu viel und ich kann nicht darauf bauen, dass das erste oder zweite Glas schon abgebaut ist. Das kommt ganz auf den menschlichen Körper an. Habe ich was gegessen? In welcher Verfassung bin ich? Wie schnell habe ich getrunken? Das sind alles Faktoren, die sind unberechenbar und die kann ich also nicht zugrunde legen. Deswegen müssen wir bei unserem Spruch bleiben, trinke nicht, wenn du fahren willst und fahre nicht, wenn du getrunken hast.
Ja, den Spruch schreiben wir uns hinter die Ohren, gerade jetzt Silvester. Sie haben mir ins Studio eine Münze mitgebracht, die leuchtet so richtig schön golden und da steht auf der einen Seite drauf, ich fahre und auf der anderen, du fährst. Ist das denn so eine gute Möglichkeit, die Münze beispielsweise mit seinem Partner oder einem guten Freund Silvester zu werfen und dann festzulegen, wer fahren muss? Ich mach das jetzt mal. Na, du fährst. Herr Trentmann,
ja,
Sie müssten fahren.
Ich fahre. Ja, das ist natürlich nicht nur Silvester, sondern das ist bei jeder Party, das ist bei der Abiturfeier oder bei allen möglichen Gelegenheiten. Und es ist die Frage zwischen Ehepartnern, es ist die Frage zwischen Freunden und Freundinnen und so weiter und so fort. Und wir haben uns vor einigen Jahren gedacht, das wäre doch eine gute Möglichkeit, um vor dem Genuss von Alkohol, nicht wenn Alkohol schon getrunken ist, zu klären, wer fährt. Diese Münze ist eine Münze, die schnell geworfen werden kann. Und dann kann sich derjenige, der nun mal das schlechtere Los gezogen hat, der kann sich dann darauf konzentrieren, dass er fährt.
Also eine gute Möglichkeit. Zu Silvester, da gehört für viele ja unbedingt das Gläschen Sekt um Mitternacht mit dazu, Herr Schmidt-Riediger. Sie lächeln auch schon so, Sie kennen das ja sicherlich auch. Kann ich da, wenn ich so ein Glas Sekt mitternachts getrunken habe, beispielsweise 3 Stunden später wieder fahren? Oder ist dann trotzdem noch Alkohol im Blut und ich sollte lieber den Wagen stehen lassen?
Ja, wie eben schon gesagt, hat der Sekt über 10% Alkoholgehalt und das ist schon sehr hoch. Und wenn ich bedenke, wenn ich 2 Gläser Sekt trinke, bin ich schon bei über 0,5 Promille. Und ab 0,5 Promille beginnen ja schon die Sanktionen. Und ab 0,3 ist der Grenzwert für Unsicherheiten und für Unfälle gegeben. Da kann es also schon zur Straftat werden. Deswegen müssen wir also klipp und klar sagen, wenn ich mehr als ein Glas getrunken habe, bin ich auch nach 2 oder 3 Stunden noch nicht wieder auf Null und bin also noch nicht wieder voll fahrtüchtig. Also wenn dann ein Glas um 12, da will keiner was zu sagen. Wenn man dann um 2 oder um 2:30 nach Hause fährt, da ist man auf jeden Fall auf dem Wert unter 0,3, wo eigentlich nichts passieren dürfte.
Nun hat Herr Schmidt-Riediger ja gerade eben schon gesagt, okay, es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell sich Alkohol abbaut, was habe ich gegessen, wie schnell habe ich den getrunken. Wie sieht das mit Männern und Frauen aus? Ich habe mal gehört, dass wir Frauen immer ein bisschen langsamer den Alkohol abbauen. Herr Trentmann, ist das so?
Das trifft zu. Frauen bauen den Alkohol tatsächlich langsamer ab als Männer. Und das liegt unter anderem daran, dass bestimmte in der Leber befindliche Enzyme in der weiblichen Leber einfach langsamer arbeiten. Der Stoffwechsel ist bei Frauen einfach ein anderer. Dass Frauen bei identischer Trinkmenge einen höheren Blutalkoholspiegel aufweisen, liegt aber auch noch an anderen Faktoren. Ich will jetzt das Gewicht nur mal am Rande erwähnen, aber das spielt auch eine Rolle. Männer sind schwerer und dann verteilt sich der Alkohol natürlich anders. Aber es spielt auch noch das Körperfett eine Rolle. Frauen haben grundsätzlich mehr Körperfett als Männer. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie im Durchschnitt 1/3 weniger Körperwasservolumen besitzen.
Ach, Herr Trentmann, ich habe mehr Körperfett als die Männer hier anwesend. Ja. Das ist ja ein Ding. Sie bringen mir heute was Richtiges bei. Also die Frau ist nicht so richtig dafür gemacht, viel Alkohol zu vertragen.
Frauen haben, das muss man nun leider sagen, bei gleicher Trinkmenge einen etwa 20% höheren Promillewert.
Das ist eine Menge. Lassen Sie uns über die zulässigen Grenzwerte bei Alkoholfahrten sprechen. In Deutschland gibt es ja verschiedene. Fangen wir mit der 0,0-Promille-Grenze an. Die gilt ja für Fahranfänger. Was passiert denn, wenn die sich nicht daran halten und beispielsweise in der Silvesternacht von der Polizei angehalten werden?
Seit 2007, August 2007, gilt das Null-Promille-Gesetz für Fahranfänger und für junge Kraftfahrer bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Sie werden also auch belangt, wenn Sie kontrolliert werden mit einem Alkoholwert unter 0,5 Promille. Es droht dann eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von 250 Euro. Es droht vor allen Dingen die Verlängerung der Probezeit, im Wesentlichen um 2 Jahre und was auch noch hinzukommen kann, dass ein Aufbauseminar, das mit erheblichen Kosten verbunden ist, auferlegt wird. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es Punkte geben kann in Flensburg.
Lassen Sie uns bei den Grenzwerten bleiben. 0,3 Promille, wir haben da heute auch schon drüber gesprochen, ist ja auch so ein wichtiger Wert. Mit welchen Konsequenzen muss ich denn rechnen, wenn ich mit diesem Wert hinter dem Steuer unsicher fahre und dann auch noch in eine Polizeikontrolle gerate?
Ja, 0,3 Promille am Steuer ist noch keine Ordnungswidrigkeit. Die Ordnungswidrigkeit beginnt bei 0,5 Promille. Wenn Sie also kontrolliert werden und man stellt diesen Wert von 0,3 bis 0,5 fest, dann können Sie belangt werden, wenn Fahrfehler damit verbunden sind. Wenn also ein Unfall passiert ist und Sie nicht mehr sicher in der Lage waren, das Fahrzeug zu führen. Der Nachweis muss natürlich erbracht werden, dass der Alkohol die Ursache für den Unfall war. Und dann können Sie bestraft werden. Es kommt dann nicht mehr zur Ordnungswidrigkeit, sondern gleich zur Prüfung einer Straftat.
Wie macht man das? Wie kann man das nachweisen? Also natürlich nimmt man erstmal den Promillewert, macht so einen Atemalkoholtest, vielleicht auch noch einen Bluttest. Wie kann ich denn nachweisen, dass wirklich der Unfall, den ich möglicherweise verursacht habe, ursächlich auch auf den Alkohol zurückgeht?
Ja, wir verlassen uns natürlich bei dieser Beurteilung auf Sachverständige. Darüber hinaus gibt es Erfahrungswerte und wir müssen sagen, dass je niedriger der Promillewert ist, desto schwerer ist der Nachweis der Fahruntüchtigkeit. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen, dass es durchaus sein kann, dass auch schon in diesem niedrigen Bereich eine Fahruntüchtigkeit, wir sprechen von einer relativen Fahruntüchtigkeit, in Betracht kommen kann.
Herr Schmidt-Riediger, die berühmt-berüchtigte 0,5-Promille-Grenze, die dürfte ja für viele ein Begriff sein. Sie ersetzt ja die frühere Regelung von 0,8 Promille. Drohen mir da Punkte, eine Geldstrafe und auch ein Fahrverbot, auch wenn ich beispielsweise nicht unsicher im Straßenverkehr wirke, aber damit erwischt werde?
Ja, die Grenze ist heruntergesetzt worden auf 0,5. Das heißt also, ab 0,5 allein ohne Ausfälle, ohne Fahrfehler, allein die Tatsache, dass ich 0,5 und mehr Promille im Blut habe, ist schon eine Ordnungswidrigkeit. Und da spricht man nicht von Geldstrafe, sondern von einer Geldbuße, die man dann bekommen kann. Und die kann zwischen 500 bis zu 3.000 Euro sein. Im Regelfall beim ersten Mal wird sich's auf 500 Euro einpendeln. Aber es kann, wie gesagt, auch bis zu 3.000 Euro hochgehen. Ein Fahrverbot ist immer damit verbunden. Ja, auf jeden Fall. Auch beim ersten Mal wahrscheinlich nur einen Monat, aber es kann auch bis zu 3 Monaten dauern. Das ist dann aber nur ein Fahrverbot, es wird nicht die Fahrerlaubnis entzogen und man bekommt nach der Sperre diesen Führerschein wieder zurück. Und es gibt natürlich auf jeden Fall auch 2 Punkte in Flensburg.
Wie sieht das denn aus, wenn ich mit 0,5 Promille einen Unfall gebaut habe, Herr Trentmann? Was droht mir da?
Ab 0,5 Promille gilt grundsätzlich die Ordnungswidrigkeit. Kommen aber Fahrfehler hinzu oder ein Unfall, dann stellt sich die Frage, ob der Kraftfahrer fahruntüchtig war. Auch dieser Nachweis muss natürlich erbracht werden. Zum Beispiel ein Auffahrunfall oder Schlangenlinienfahren oder, was sehr auffällig ist, das Überfahren einer roten Ampel. Dann kann die Bestrafung erfolgen aus § 316 StGB, Trunkenheit im Verkehr, oder bei einem Unfall auch aus § 315c StGB, der Gefährdung des Straßenverkehrs, mit allen Folgen, die dann bei einer Straftat in Betracht kommen.
Wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Grenzwerten bleiben, ist ja die 1,1 Promille-Grenze auch noch mal ein wichtiger Wert in der Rechtsprechung, wenn ich einen Unfall gebaut habe. Was passiert dann?
Dieser Wert ist nicht nur wichtig, wenn ich einen Unfall gebaut habe, sondern das ist der Wert, bei dem nach der Rechtsprechung die absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt. Da muss ich nicht mehr nachweisen, dass der einzelne Kraftfahrer fahruntüchtig ist, sondern davon ist auszugehen, dass eine absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt mit der Folge der Bestrafung. Ohne Unfall aus § 316, mit Unfall kommt § 315c StGB in Betracht. 316 StGB bedeutet, dass derjenige bestraft wird, der nicht mehr in der Lage ist, aufgrund des Genusses alkoholischer oder anderer Dinge, Drogen, das Fahrzeug sicher zu führen. Und im Falle des Paragraphen 315c muss eine Gefährdung von Leib und Leben oder wertvollen Sachen hinzukommen.
Ja, und dann wird es wirklich eng, ne? Für den, der.
Dann wird es eng, denn so viel hatte. Dann wird der Führerschein entzogen und nicht nur wie bei der Ordnungswidrigkeit mit einem Fahrverbot, wo man seinen Führerschein als Papier behält und dann wiederbekommt, sondern hier wird die Fahrerlaubnis tatsächlich entzogen und muss nach einer gewissen Zeit oder kann nach einer gewissen Zeit wieder beantragt werden. Das heißt, man bekommt eine neue Fahrerlaubnis.
Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, wie das dann gehen kann, was man da alles machen muss. Nun gibt es ja in einigen Ländern die 0,0-Promille-Grenze. Wäre das denn auch für Deutschland sinnvoll, Herr Trentmann?
Das ist eine Frage, die heftig diskutiert wird, gerade von unserem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Und der BADS, also unser Bund, vertritt die Auffassung, dass die 0-Promille-Regelung für Kraftfahrer die beste Lösung wäre. Damit würde man die Problematik, die Sie wahrscheinlich auch schon in diesem Gespräch bemerkt haben, wo sind eigentlich die Grenzen, 0,3, 0,5, 1,1, würde man dann natürlich vermeiden. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass hier ein deutliches Signal für die Verkehrssicherheit gesetzt würde Und wenn natürlich entgegengebracht wird, naja, kleinere Mengen hat man dann vielleicht, wenn man am Abend zuvor getrunken hat oder wenn man eine Praline gegessen hat, dem muss man natürlich Rechnung tragen. Das könnte man auch machen. Dennoch wäre nach unserer Auffassung die wirklich echte, ehrliche Lösung die Null-Promille-Lösung.
Wenn ich nun die zulässigen Grenzwerte überschritten habe, meinen Führerschein verloren habe, Sie haben es uns eben erzählt, bei 1,1 Promille und dann noch einen schweren Unfall beispielsweise gebaut habe, kann ich ohne weiteres meinen Führerschein wieder zurückbekommen oder ist das dann ein ganz langer Weg?
Ohne weiteres, ja, im ersten Fall, ohne dass irgendetwas zuvor schon mal passiert ist. Ist das nicht der Fall, dann wird es gegebenenfalls schon komplizierter. Es wird auch komplizierter, wenn der Promillewert mehr als 1,6 Promille beträgt, denn dann kommt die sogenannte MPU ins Bild, nämlich die medizinisch-psychologische Untersuchung, die im Volksmund ja auch Idiotentest oder in Bayern nennt man das Depperl-Test. Und das ist eine Frage, über die man sicherlich sich genaue Gedanken machen muss, wenn man da erwischt wird.
Da haben ja viele Angst vor, ne? Vor dieser MPU. Sie haben es eben schon gesagt, der Idiotentest, Deppeltest, habe ich ja noch nicht gehört, passt aber vielleicht auch ganz gut. Herr Schmidt-Riediger, was kommt denn da auf einen zu? Wie läuft denn so eine MPU ab?
Ja, Frau Stünkel, ich muss vorweg aber noch mal etwas ergänzen, denn erst seit einigen Tagen gibt es ein neues Gerichtsurteil, das besagt nicht mehr, der Wert von 1,6 ist entscheidend. Das ist im Regelfall so, auch bisher auch so gewesen. Aber ein bayerisches Gericht hat jetzt entschieden, dass auch mit einem Wert von unter 1,6 Promille eine MPU angeordnet werden kann. Grundsätzlich ist es auch vorher schon so gewesen, nur es wurde eben ganz selten gehandhabt. Die MPU wird ja angeordnet von der Verwaltungsbehörde, also dem Verkehrsamt, der Führerscheinstelle. Und wenn da Sachen laut werden über den Probanden, dass irgendwelche Unsicherheiten bestehen, dann kann die Verkehrsbehörde diese MPU auch vorher schon anordnen. Jetzt ist es auch gerichtsfest gemacht worden. Jetzt braucht sich also keiner mehr zu wundern, der nur 1,1 hat, dann auf einmal zum Idiotentest muss. Damit muss man jetzt also praktisch auch rechnen. Ja, die Untersuchung läuft in mehreren Abschnitten ab. Einmal wird man von einem Arzt begutachtet. Man muss verschiedene Tests mit dem Arzt zusammen absolvieren. Die müssen eben auch dann entsprechend sicher durchgeführt werden. Das liegt dann in der Beurteilung des Arztes. Es wird eine Blutuntersuchung gemacht. Da werden die Gamma-Werte festgestellt. Und die Gamma-Werte sind ja die Werte, wo man auch im Nachhinein, auch nach mehreren Tagen und Wochen noch feststellen kann, hat der Proband Alkohol getrunken, ja oder nein. Das muss also stimmig sein. Dann kommt die Hauptuntersuchung, das macht ein Psychologe. Und dieser Psychologe, der untersucht die Person eben bis auf die Leber runter. Und da wird eben ins Gewissen geredet und gefragt. Und dabei passiert es häufig, dass der Proband sich in Widersprüche verwickelt, irgendwelche Ideen entwickelt, wie er vom Alkohol loskommt. Und das ist dann genau die falsche Richtung. Da empfiehlt sich also immer, dass man auch eine Vorbereitung, eine fachmännische Vorbereitung macht. Denn da ist die Quote oder die Möglichkeit des Durchfalls doch sehr, sehr groß.
Wo kann ich die denn machen, beispielsweise diese Vorbereitung? Wer hilft mir dabei?
Ja, die MPU wird ja im Regelfall von den jeweiligen TÜVs gemacht. Und diese Vereinigungen bieten auch diese Vorbereitungskurse an. Man kann sie aber auch bei Privatunternehmen machen. Es gibt psychologische Institute, wo man gegen Entgelt auch diese Vorbereitung machen kann. Gut, bezahlen muss man sie überall. Deswegen muss man sich sehr genau überlegen, zu wem man geht.
Bezahlen, sprechen Sie schon an. Ja. Wie teuer ist denn so eine MPU überhaupt, wenn ich die besuche oder ablegen muss nochmal?
Vom Grundsatz von der normalen Prüfung geht man etwa von 600 Euro aus. Und wenn ich da noch eine Vorbereitung dazu rechne, kommt es auch wieder darauf an, wie lang die Vorbereitung ist. Das können mehrere Wochenende sein. Da gibt es unterschiedliche Kurse, die angeboten werden, aber mit mindestens 300 Euro sind sie auch nochmal dabei. Und wenn Sie die ärztlichen Untersuchungen noch, die Blutuntersuchungen noch dazu nehmen, die man auch schon vorher beim Hausarzt machen lassen kann, die Kosten müssen Sie halt auch noch da drauf rechnen.
Also da kommt einiges zusammen. Herr Trentmann, fallen denn viele durch die MPU durch?
Das kann ich schlicht mit einem Ja beantworten. Zunächst einmal statistisch gesehen waren es 2014 etwa 91.000 Anordnungen der MPU.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge. Und 35% sind sozusagen zunächst einmal durchgefallen. In 7% hat man nachgeschult. Zwar ist eine erfreuliche Entwicklung festzustellen, dass die Zahl der Anordnungen eher zurückgegangen ist, gerade was den Alkohol anbelangt. Aber wenn man sich überlegt, wie teuer das ist, wir haben es ja eben gehört, bei 35% und dann auch noch bei 7%, bei denen die Nachschulung in Betracht kommt, die ja auch wieder Geld kostet, Und dann kommt noch hinzu, dass ja auch der Unfall, falls es ein Unfall gewesen ist, Geld kostet, dann ist einfach das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol eine wahnsinnig riskante Sache.
Und teure. Also besser das Auto stehen lassen, wenn man was getrunken hat, oder vorher mit der Münze, die wir auch schon vorgestellt haben, oder etwas anderem ausbaldowern, wer denn fahrtüchtig bleibt und wer eben ruhig was trinken darf. Vielen herzlichen Dank, Herr Trentmann, und vielen Dank, Herr Schmidt-Riediger, dass Sie in der ersten halben Stunde unsere Gesprächsgäste waren. Gleich spreche ich mit weiteren Experten, unter anderem darüber, wie gefährlich es ist, wenn Autofahrer Medikamente und Alkohol zu sich genommen haben und woran die Polizei erkennt, dass ein Autofahrer Drogen konsumiert hat. Ohne Alkohol am Steuer. Über dieses Thema reden wir heute im Ratgeber. Mein Name ist Regine Stünkel und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viele unterschätzen ja Silvester, aber auch an vielen anderen Tagen im Jahr die Gefahr von Alkohol und fühlen sich beispielsweise nach ein paar Gläsern Bier immer noch fahrtüchtig. Statt den Wagen stehen zu lassen, setzen sie sich hinters Steuer und verdrängen die Tatsache, in eine Polizeikontrolle geraten zu können. Rund 100.000 Mal verlieren jährlich Verkehrsteilnehmer in Deutschland ihren Führerschein, weil sie betrunken oder unter Drogeneinfluss gefahren sind. 90% der Fälle, so schätzen Experten, werden gar nicht erst erkannt. Dabei ist die Gefahr bei Alkohol- und Drogenfahrten groß. Im Studio sind in der kommenden halben Stunde unsere Experten, der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Oldenburg, AD Gerd Weinreich, und der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes an der Bundesautobahn Hildesheim, Jürgen Kannengießer. Guten Abend.
Hallo.
Die Polizei wird ja in der Silvesternacht an vielen Orten Autofahrer auch wieder kontrollieren, ob sie Alkohol getrunken haben. Und wenn dann so ein Atemalkoholtest durchgeführt wird, wie funktioniert der überhaupt, Herr Kannengießer?
Ja, wenn wir in der Atemluft des Autofahrers Alkoholgeruch feststellen, wird er gebeten, einen Alkotest durchzuführen. Für diesen Zweck wird der Alkomat ihm ausgehändigt. Er wird aufgefordert, tief Luft zu holen, in einem Atemzug ständig in dieses Gerät zu pusten. Nach einer gewissen Zeit ertönt ein Kontrollton und damit ist die Messung als solche durchgeführt. Das Gerät ermittelt jetzt den Wert und anschließend wird er auf dem Display angezeigt.
Wie sieht das aus, wenn ein Autofahrer sagt, ich möchte das nicht, ich weigere mich, ich puste da nicht rein?
Dieses Recht hat er durchaus. Letzten Endes gibt es aber dann gesetzliche Vorgaben und auch Rechte für die Polizei, eine über weitere Überprüfung zu veranlassen. Und das Ganze wird dann letzten Endes auf eine Blutentnahme hinauslaufen. Zu diesem Zwecke wird der betreffende Fahrzeugführer gefragt, ob er mit der Blutentnahme einverstanden ist. Ist er das nicht, wird letzten Endes der Richter bemüht, um eine Entscheidung, ob wir die durchführen dürfen, die Blutentnahme oder nicht, herbeizuführen.
So, und ein Richter AD sitzt hier auch bei mir, Herr Weinreich. Wie sieht das denn aus? Gibt es da auch so Messungenauigkeiten manchmal bei diesem Atemalkoholtest? Werden die auch berücksichtigt?
Da muss man differenzieren zwischen der Art der Probe. Es gibt die sogenannten Vortestgeräte. Das sind diejenigen, von denen Herr Kannengießer vermutlich eben gesprochen hat, die nämlich im Streifenwagen fahren sind. Sinn des Vortestes ist es, dem Polizeibeamten vor Ort eine Entscheidungshilfe zu geben, ob jetzt der Proband zur Blutentnahme geführt wird oder nicht. Daneben gibt es allerdings auch eine weitere, nämlich gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung. Während bei dem Vortestgerät noch gewisse Messungenauigkeiten hingenommen werden können und auch bestehen, sind die bei der gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung praktisch ausgeschlossen. Schon deshalb, weil man zweimal pusten muss, weil die Geräte ständiger Überprüfung unterliegen und weil auch der Schlauch in einer bestimmten Temperatur gehalten wird und dergleichen mehr.
Also das ist dann sicher. Wenn nun das Pusten in das Röhrchen aber ergeben hat, dass der Fahrer tatsächlich Alkohol getrunken hat, was sind dann die nächsten Schritte, Herr Weinreich?
Gehen wir mal davon aus, dass das Ganze jetzt auf der Straße passiert, also mit dem Vortestgerät. Da wird der Polizeibeamte ermitteln, dass der Wert sich im rechtlich relevanten Bereich bewegt. Dann hat er die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt ein Wert, der voraussichtlich für eine Ordnungswidrigkeit reicht, also 0,5 Promille aufwärts. Dann kann er ihn mit zur Wache nehmen und dort die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchführen. Wenn er dagegen einen Wert feststellt, der deutlich darüber liegt, über 1,1 oder Fahrfehler festgestellt hat, dann wird er das tun, was Herr Kannengießer gesagt hat. Er wird also sich mit dem zuständigen Richter in Verbindung setzen und darauf drängen, dass eine Blutentnahme durchgeführt wird.
Viele unterschätzen ja die Wirkung von Alkohol und fühlen sich noch fahrtüchtig, auch wenn sie längst zu viel getrunken haben. Für angehende Richter und Staatsanwälte ist es nicht nur privat, sondern auch beruflich wichtig zu wissen, wie sich Alkohol genau auswirkt. Denn das müssen sie in Gerichtsverfahren ja später einschätzen können. In Hannover führen deshalb junge Juristen während ihrer Ausbildung einen Selbstversuch durch.
An einer langen Tafel sitzen 25 Rechtsreferendare. Vor ihnen gefüllte Wein- und Biergläser. Das Ziel des heutigen Abends? Betrunken werden aus beruflichen Gründen, sagt Oberstaatsanwalt Malte Rabe von Kühlewein.
Wir Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, aber natürlich auch die Richterinnen oder beziehungsweise die Verteidiger, bearbeiten natürlich nicht nur Akten, sondern sie sitzen eben auch mit den Angeklagten zusammen. Und dann geht es zum Beispiel in einer Sitzung darum, ist ein Angeklagter fahruntauglich gewesen. Er gibt uns an, er hat eine bestimmte Menge Alkohol getrunken, 3 oder 4 Bier, und hat aber eine völlig andere Blutalkoholkonzentration, und wir können dann eben ganz anders einschätzen. Und die jungen Kollegen können dann auch ganz anders einschätzen, ist diese Angabe so richtig oder eben nicht.
Die jungen Juristen sollen sich melden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr sicher Auto fahren können. Es dauert nicht lange, da steht die 27-jährige Uli vor Hans-Michael Schmidt-Riediger, dem Geschäftsführer des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Niedersachsen. Sie hat fast 2 Bier getrunken und fühlt sich nicht mehr fahrtauglich. Nun soll sie erst ihren Alkoholwert schätzen und dann pusten.
Ich kenne mich ja mit sowas überhaupt nicht aus. Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Mal gepustet.
Ja, dann sagen Sie mal, was Sie jetzt schätzen. Was für einen Wert haben Sie jetzt?
0,3.
Und dann legen Sie mal los. Und lange durchpusten, nicht absetzen zwischendurch.
Das Gerät zeigt gerade mal 0,22 Promille an. Uli dürfte also rein rechtlich noch fahren. Melanie hat 3 Bier getrunken und würde das Auto auf jeden Fall stehen lassen. Sie findet das Programm sinnvoll.
Wenn er mir jetzt sagt, der Täter zum Beispiel, ich habe irgendwie 0,6 auf dem Kessel gehabt, sage ich mal, dann würde ich eher so sagen, ich kann das irgendwie besser nachempfinden, was das wirklich bedeutet, weil ich kann mich ja in den Zustand zurückversetzen. Wenn mir der Täter dann sagen würde, ich habe 0,6 drauf gehabt, dann ist das ja schon erheblich viel.
Doch es bleibt nicht beim Pusten an diesem Abend. Rechtsmediziner Joachim Eidam erklärt den Referendaren, welche Tests schon auf der Polizeiwache gemacht werden, um festzustellen, ob jemand zu viel Alkohol getrunken hat. Zum Beispiel der Finger-Nase-Test. Die Testpersonen müssen also mit der Fingerspitze von vorne die Nase berühren.
Es gibt Leute, die nehmen den dicken Mittelfinger und der wird dann breit so auf die Nase gepresst. Dann hat man die Chance, über mehrere Zentimeter doch irgendwie die Nase zu treffen. Das gilt aber nicht.
Auch die Teilnehmer probieren es aus, mit unterschiedlichem Erfolg.
Ich habe ungefähr 10 Mal hintereinander daneben getroffen. Auf jeden Fall ist die Praxiserfahrung schon viel wert, wenn ich vor Gericht stehe und dann irgendeine Sache, die was mit Alkohol zu tun hat, plädieren muss. Es ist, glaube ich, schon ganz gut, mal so selbst einschätzen zu können, was bedeutet denn einfach so ein abstrakter Promillewert, denn sonst liest man immer irgendwo in der Zeitung vielleicht, der hatte so und so viel Promille oder so und so viel Promille, aber man selbst hat vielleicht gar nicht so die Erfahrung, wie fühle ich mich bei so einer Zahl. Das mal selbst mitzukriegen, ist auf jeden Fall, glaube ich, von hohem praktischen Nutzen.
Jens hat auch schon einige Bier getrunken. Auto oder Fahrrad fährt er heute Abend nicht mehr.
Ich zu Fuß, Gott sei Dank, ich wohne nicht so weit entfernt.
In dem Beitrag von Martina Witt ist ja gerade deutlich geworden, dass es einigen jungen Juristen nicht ganz so leicht fällt, sich nach dem Alkoholkonsum richtig einzuschätzen. Warum ist das denn für viele Menschen so schwierig, Herr Weinreich?
Das liegt natürlich an der Wirkung des Alkohols, die eine enthemmende ist. Ich habe meine Kritikfähigkeit an mir selbst verloren und kann jetzt nicht mehr feststellen, wie ich nach außen wirke. Das kann jeder an sich selber beobachten, wenn er mal abends bei einer Feier gefilmt wird und sich am nächsten Tag dann anschauen darf. Dann wird er sehen, wie unangenehm das möglicherweise sogar ist. Also die Kritikfähigkeit an sich selbst wird gemindert und das führt eben dazu, dass man den Alkoholspiegel, den wirklichen, nicht mehr einschätzen kann.
Sie haben ja als Richter sicherlich viele Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer auch erlebt. Warum ist es denn so wichtig, dass man als Jurist dann auch die Wirkung von Alkohol ganz genau kennt?
Die Bedeutung ist deshalb gegeben, weil die jungen Juristen merken sollen, was sich konkret hinter bestimmten Promillesätzen verbirgt. Man bekommt im Gerichtssaal gehört, dass jemand 1,8 Promille Blutalkoholkonzentration hatte und das nach, ungelogen, einem Cognac. Das kann schlechterdings nicht sein, aber das weiß ich erst dann, wenn ich selber mal versucht habe, auf einen solchen entsprechenden Wert zu kommen und weiß, was man dafür wirklich tun muss.
Lassen Sie uns jetzt in der Sendung über ein weiteres Problem sprechen. Das sind ja die Drogen im Straßenverkehr. Woran kann man denn überhaupt erkennen, ob ein Fahrer beispielsweise Haschisch zu sich genommen hat, Herr Kangiesser?
Wenn man sich die Wirkweise von Drogen vor Augen führt, so kann man für alle Drogen gemeinsam sagen, dass die Wirkung im Gehirn ansetzt. Und je nachdem, welche Art von Droge Sie nehmen, nehmen Sie eine Stimulanz, hier sind Sie aufgeputscht, währenddessen Sie eine Droge nehmen, die beruhigt, sind Sie im Wesen auch ruhiger. Insofern, wenn Sie Haschis ansprechen, ist das eine mehr beruhigende Droge. So ist die Erkennbarkeit daran gegeben, dass die Person insgesamt verlangsamt wirkt, träger wirkt. Und letzten Endes führt es auch dazu, dass Sie gewisse körperliche Merkmale Sie feststellen können. Da spielen die Augen eine sehr große Rolle. Sie können die Augenbeweglichkeit beispielsweise nicht großartig beeinflussen. Wenn ich Sie bitte, die Pupillen zu vergrößern oder zu verkleinern, werden Sie feststellen, Sie sind nicht dazu in der Lage, dies zu tun. Drogen beeinflussen aber beispielsweise die Pupillen, sodass man daran erkennen könnte, ob jemand eine Droge genommen hat oder nicht.
Kann das der Polizeibeamte mit einem einfachen Blick machen? Oder holt er da beispielsweise eine Taschenlampe raus und versucht mal, wie die Pupillen noch reagieren?
Er holt auch eine Taschenlampe raus. Er macht aber auch verschiedene Mobilitätsprüfungen mit dem Auge. Und mit diesen Techniken ist er in der Lage, Hinweise für eine Beeinflussung zu gewinnen.
In Diskotheken oder auf Partys, da schlucken ja immer wieder Jugendliche stimmungsaufhellende Pillen. Das wird jetzt sicher auch leider in der Silvesternacht passieren. Wie beeinflussen denn diese Pillen die Fahrtüchtigkeit, Herr Weinreich?
Diese Pillen sind sogenannte synthetische Amphetaminderivate. Die wirken etwa dergestalt, dass man ein Glücksgefühl verspürt. Die sind hemmungsabbauend. Man verliert auch das Hungergefühl. Das kann möglicherweise in der Diskothek ganz prima sein. Aber etwa die Hemmungen abzubauen, ist im Straßenverkehr natürlich ganz wenig hilfreich, weil man eben risikobereiter fährt, was wir gerade nicht wollen.
Also da kann es dann schnell gefährlich werden. Alkohol und Drogen in Kombination, das ist ja auch so eine richtig gefährliche Mischung. Was kann denn Fahrern passieren, die beides konsumiert haben, Herr Kangiesser?
Wenn Sie das hinsichtlich der Auswirkungen der menschlichen, der persönlichen Auswirkungen betrachtet haben wollen, so kann man sagen, dass Alkohol in Kombination mit Drogen die Wirkungen der jeweils einzelnen Drogen deutlichst verstärkt. Medizinisch, nicht mathematisch ausgesprochen, ist das eine Potenzierung der Auswirkungen. Rechtlich gesehen wird es zu einer Erhöhung des Bußgeldes kommen, wenn ich in einer Polizeikontrolle wegen Alkohol- und Drogenkonsums auffalle.
Aber auch Medikamente zusammen mit Alkohol, und das ist ja sicherlich bei dem einen oder anderen dann auch tatsächlich der Fall, die können ja auch so eine verhängnisvolle Wirkung haben, Herr Weinreich. Welche denn?
Im Grunde die gleiche, die auch für Drogen gilt. Das heißt, das Ganze potenziert sich, schaukelt sich hoch. Wenn ich Medikamente nehme, sei es Schmerztabletten, sei es Beruhigungstabletten und dazu Alkohol trinke, dann wird die Wirkung des Alkohols wesentlich erhöht.
Wenn ich nun Medikamente und Drogen beispielsweise genommen habe, gibt es da so ganz konkrete Ausfallerscheinungen, die Sie dann auch als Polizist beispielsweise direkt erkennen können?
Ausfallerscheinungen sind oftmals gleichgesetzt mit Fahrauffälligkeiten. Da gibt es keine speziellen, die man beispielhaft nennen kann, sondern es kommt immer zu verschiedenen Auffälligkeiten im Straßenverkehr. Zu schnelles, zu langsames Fahren, riskantes Fahren, Übersehen von Verkehrszeichen, Übersehen von Verkehrsinseln. All diese Sachen können einen Hinweis darauf geben, dass jemand unter dem Einfluss von einer berauschenden Substanz steht. Und letzten Endes, das ist ausschlaggebend für eine anschließende Kontrolle.
Die wird dann durchgeführt. Und so manch einer sagt ja auch, ach, ich nehme mir einfach mal selbst so einen Alkoholtester zum Beispiel mit, wenn ich jetzt Silvester ordentlich feiere und messe dann mal selbst, wie viel Promille ich wohl schon im Blut habe. Was halten Sie denn von diesen kleinen Messgeräten, Herr Kangiesser?
Grundsätzlich halte ich nichts von dem Mitführen und Probieren von Alkoholtestern, denn das Herantrinken an eine Grenze ist sehr kritisch. Das ist das eine. Das ist nicht zu empfehlen, sondern hier gilt, entweder ich fahre oder ich trinke. Aber beides zusammen in Kombination mit Herantrinken ist eigentlich abzulehnen. Von diesen kleinen Alkoholtestern, die es auf dem Markt zu kaufen gibt für wenig Geld, ist grundsätzlich nichts zu halten, weil es hier in der erforderlichen Genauigkeit einfach schlicht und ergreifend fehlt. Diese Geräte, wie wir sie bei der Polizei einsetzen, sind technisch hochwertig und kosten letzten Endes auch einen entsprechenden Preis. Und deshalb sind diese Geräte, die es für wenig Geld auf dem Markt gibt, nicht tauglich.
Nicht drauf verlassen, wenn das Silvester rumgeht. Dann lieber Auto stehen lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch die versicherungsrechtliche Frage. Zahlt denn überhaupt eine Autoversicherung, wenn jemand unter Alkoholeinfluss denn noch gefahren ist, Herr Weinreich?
Das ist ein Aspekt, der häufig total unterschätzt wird. Man sieht immer nur die strafrechtliche Komponente. Die versicherungsrechtliche kann möglicherweise wesentlich teurer sein. Da muss man differenzieren zwischen verschiedenen Formen der Versicherung. Es gibt einmal die Versicherungen, die man zahlt, um sich vor eigenem Schaden zu bewahren. Kaskoversicherung, Unfallversicherung, aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung. Und es gibt die Versicherung, die dafür da ist, den Schaden des Dritten zu begleichen, nämlich die Haftpflichtversicherung. Die Versicherungen, die leisten, um den eigenen Schaden auszugleichen, Kasko, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung, werden, wenn man grob fahrlässig handelt, leistungsfrei. Das heißt, sie zahlen nicht, und grob fahrlässig handelt man halt, wenn man betrunken oder unter Drogeneinfluss Auto fährt. Bei der Haftpflichtversicherung ist das etwas anders, weil der Dritte nicht darunter leiden soll, dass der Schädiger betrunken war. Deswegen leistet sie den Schadensersatz an den Dritten, kann aber den betrunkenen Autofahrer in Regress nehmen.
Zum Schluss die Frage, Herr Kanngießer, wie sollte ich mich denn am besten verhalten, wenn sich Freunde oder Familienangehörige jetzt Silvester betrunken hinters Steuer setzen?
Als erstes ist auf jeden Fall zu empfehlen, selber nicht einzusteigen und mitzufahren, denn man gefährdet sich nur selbst. Wenn man dann zusätzlich noch versuchen möchte, die Person am Weiterfahren zu hindern, dann sollte man das bis zu einer gewissen Grenze versuchen, in Form von Schlüssel wegnehmen oder Einparken des Fahrzeuges. Sollte das Ganze aber drohen zu eskalieren, da gibt es aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit, nämlich die Polizei zu rufen, um eben so eine Alkohol- oder Drogenfahrt zu verhindern.
Damit nichts Schlimmes passiert. Da sind ja wirklich Menschen gefährdet, nicht nur man selbst, sondern auch andere, die dann gerade unterwegs sind. Herr Weinreich, abschließend die Frage an Sie. Bin ich denn als Insasse mitschuldig, wenn der Fahrer des Wagens alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht?
Wenn ich in das Fahrzeug eines erkennbar betrunkenen Kraftfahrers steige oder eines Kraftfahrers, von dem ich hätte erkennen können, dass er betrunken ist, dann trage ich eine Mitschuld an dem Schaden, der mir persönlich unterläuft.
Vielen herzlichen Dank für diese klaren Worte, Herr Weinreich und Herr Kanngießer, dass Sie heute auch bei uns hier im Studio gewesen sind. Das war der Ratgeber auf NDR1 Niedersachsen zum Thema ohne Alkohol am Steuer. Also schmeißen Sie am besten eine Münze, wer Silvester nüchtern bleibt und fährt, oder Sie nehmen von vornherein öffentliche Verkehrsmittel. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen eine wunderschöne und sichere Silvesternacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hier hören Sie gleich die 20-Uhr-Ausgabe von Aktuell und danach die Sendung Traumhaft. Tschüss, sagt Regine Stünkel.